Was für ein Wort. Das Blut, das vergossene Blut Jesu ist es, das Leben gibt. Das ist das, wodurch wir ins ewige Leben durchgestartet sind. Und das Wort ist es, was du benötigst, um darin zu wachsen. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. In ihm war das Leben. Und in ihm war das Licht. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen und hat es nicht auslöschen können. Dieses Wort ist das, was wir zum Wachsen brauchen. Aber genauso das lebendige Wort Gottes. Es hängt miteinander zusammen. Nicht nur die schwarzen, toten Buchstaben, sondern das Wort. Lasst uns einen Augenblick dafür beten. Vater, wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du dein Wort in uns neu einpflanzt, dass es heute mit Kraft kommt, mit Macht kommt in jeden Einzelnen. Herr, lass es nicht an uns vorbeigehen, sondern lass es ausrichten, wozu du es gesandt hast. Komm bitte, pflanz das Wort tief in uns ein, lass es uns aufnehmen, lass es in uns aufwachsen und Frucht bringen und uns verändern. Lass es uns bereit machen fürs ewige Leben. Bitte, Herr, komm du. Amen. So, wir beschäftigen uns heute mit dem Menschen, mit dem inneren Menschen und mit verschiedenen davon. Goethe hat mal gesagt, es wohnen 8 Seelen in meiner Brust. Ich weiß nicht, warum nur 2, aber die meisten von uns kennen das, es sind mehr. Ich lese mal ein Gleichnis. Lukas 18, ab Vers 9. Dann erzählte Jesus ein paar Leuten, die selbstgerecht waren und die andere mit Geringschätzung behandelten, folgendes Gleichnis. 2 Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuereintreiber. Der Pharisäer stand da und betete bei sich: Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin wie die anderen Menschen, wie die Räuber und wie die Ungerechten, wie die Ehebrecher oder besonders auch wie dieser Steuereintreiber da. Denn ich betrüge niemand, ich begehe keinen Ehebruch, ich faste 2 in der Woche, ich gebe dir regelmäßig den 10. Teil von meinem Einkommen. Der Steuereintreiber dagegen blieb in einigem Abstand stehen und wagte nicht einmal den Blick zu erheben, während er betete: O Gott, sei mir gnädig, denn ich bin ein Sünder. Ich sage euch, fährt dieses fort, dieser Sünder und nicht der Pharisäer, der kehrte heim als ein vor Gott Gerechtfertigter. Denn die Stolzen werden gedemütigt, die Demütigen aber werden geehrt werden. Das ist also eine Predigt, die ich im Wesentlichen für mich selbst geschrieben habe und ich predige sie mir jetzt selbst. Und vielleicht kann der eine oder andere zuhören und dabei noch ein bisschen was profitieren. Kurz zu den Begrifflichkeiten. Ein Pharisäer. Pharisäer sind Menschen, die meisten kennen das aus der Bibel, die hingegeben sind, die sich mit Gott beschäftigen, deren Höchstes ist, ihre Zeit zu verbringen mit dem Studium der Schriften und mit Gott. Und ein Steuereintreiber, die waren damals noch schlimmer, als sie es heute sind. Das sind Menschen, die mit dem bösen Feind einen Pakt geschlossen haben. Ein Steuereintreiber damals war jemand, der im Auftrag der Römer das jüdische Volk verraten hat. Er hat Geld eingezogen. Und die meisten Steuereintreiber, weil die römische Staatsmacht hinter ihnen stand, haben, oder sehr viele davon, haben die Gelegenheit genutzt, ihre eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also etwas mehr Steuern einzuziehen und hier mal etwas weniger zurückzuerstatten und all diese Dinge. Also Steuereintreiber, der kam gleich nach dem Schweinehirten so im Ansehen. Ja, und da steht also dieser Pharisäer und der Steuereintreiber. Und dann kommt das ganz große Problem. Wir kennen die Geschichte. Wer von euch kennt diese Geschichte nicht? Wer hat diese Geschichte nicht schon im Kinderdienst gehört? Oder früher? Im Mutterleib? Das ist ein großes Problem bei vielen Teilen des Wortes Gottes. Wir kennen das. Wir haben das schon so oft gelesen. Wir haben das schon so oft gehört. Ja, da steht dieser Pharisäer. Der Pharisäer sagt, und wir wissen, worum es geht. Und wir wissen, dass der, ja, und. Und wir sehen eigentlich gar nicht mehr, was da steht. Ja, geht ähnlich bei der Geschichte, wo Jesus zu Petrus sagt, ja, dann komm doch raus aus dem Boot und geh über Wasser. Ja, wir wissen, Petrus stieg aus und ging raus und dann ging er unter und Jesus hat ihm hochgeholfen, hat gesagt, aber diese tatsächliche dass Petrus an der Reling steht und dass da vor ihm, er kann nicht schwimmen, dass da vor ihm das Wasser ist und er sich überlegt, das realisieren wir nicht mehr, weil wir die Geschichten so gut kennen. Jetzt lesen wir die Geschichte mal so, als würden wir sie nicht kennen. Also da ist ein Mann, der ist der Stolz jeder Gemeinde, auch heute. Der kommt, der ist hingegeben für die Gemeinde, er vermeidet die Sünden, er raubt nicht, er nimmt sich nicht unrechtmäßig das, was anderen gehört. Die Ehe ist ihm auch heilig, er fastet zweimal in der Woche und er zahlt auch noch. Wäre doch die Freude eines jeden Gemeindeleiters, ne? Ein paar mehr davon. Ja, ehrlich, oder? Und dann kommt da einer, bei dem weiß man schon, wir müssen den ja hier dulden, weil, aber das ist ja, wie der sein Leben führt. Und dann steht der da hinten, ganz hinten irgendwo und guckt nach unten und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann müssen wir damit leben, dass Jesus sagt, der Sünder, der geht gerechtfertigt nach Hause und der andere nicht. Also was verstehen wir dieses Gleichnis normalerweise? Geht es hier um Gesetz und Gnade? Ja, der eine ist gesetzlich. Der ist gesetzlich. Der macht das ja alles nur, weil es Gesetz und Regel ist und er fastet zweimal die Woche und er gibt den Zehnten. Und wenn er sich Tee macht, dann Tee dahin und dann ein ganz kleines bisschen nebendran. Und am Wochenende geht er damit zur Synagoge und gibt den Tee ab. Ist das das Problem, ja, dass er so gesetzlich ist? Nein? Nee? Nicht? Stimmt, ist nicht das Problem. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um einen ganz bestimmten Punkt zu machen. Wir könnten die Geschichte ein bisschen ausmalen und sagen, neben dem ersten Pharisäer stand aber ein zweiter Pharisäer. Und der zweite Pharisäer betete bei sich, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so gesetzlich bin. Ich bin nicht wie dieser Pharisäer hier, der fastet, aber nur, um deine Gesetze zu erfüllen. Ehebruch kommt für ihn nicht in Frage. Der gibt den Zehnten, ja, und abends wacht er sogar von Kleingeld, wenn es sich nicht mehr teilen lässt, feilt er etwas ab, um das. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Könnten wir daneben stellen, ne? Vor uns innerlich. Und dann natürlich der Zusatz. Und ich danke dir auch, dass ich nicht so bin wie der Sünder da hinten. Ja, ich hatte vorher gesagt, es geht um den inneren Menschen. Tut es auch, sogar um zwei davon, nämlich um den Alten und um den Neuen. Der Alte ist dieser Pharisäer. In mir lebt ein Pharisäer, ich muss es gestehen. In mir lebt auch der neue Mensch. Das, was wir heute Morgen gesagt hatten, an diesem Kreuz. Eines Tages kam ich zu dem Kreuz und eigentlich starb ich und der neue Mensch, der kam in mir hoch und bekam Leben. Aber irgendwie ist der Alte nicht ganz tot. Luther hat gesagt, ich habe das schon mal zitiert, der alte Mensch muss durch tägliche Buße ersäufet werden. Und wenige Jahre später hat er hinzugefügt, und siehe da, das Biest kann schwimmen. Also wir haben hier diesen Pharisäer, Jesus hat da ganz bewusst Sachen gewählt, die für die Leute der Hammer waren. Ja? Ein Pharisäer war der Sinnbild für, wir würden heute sagen, da kam ein guter Gläubiger in die Gemeinde, eine Säule der Gemeinde, jemand, der sich mit Gott beschäftigt. Das ist wirklich das Bild, das Jesus verwendet hat. Und auf der anderen Seite kam da jemand, der Kompromisse geschlossen hat, der mit dem Bösen paktiert hat und das ist so das Bild. Das Problem, das hier drin steht, wenn es nicht Gesetz und Gnade ist, was ist es denn dann? Steuern? Stolz. Ha. Ich finde den Urtext klasse. Da steht nämlich, der eine war ein Pharisäer, der andere ein Steuerantreiber. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst, Gott, ich danke dir. Der hatte also ein Gebetstreffen mit sich selbst, sozusagen. Er stellte sich hin im Urtext, ich habe es extra nachgeschlagen, weil die Übersetzung ist anders als die Luther-Übersetzung. Da steht, er betete zu sich selbst, Gott. Ich danke dir. Also das Problem hier ist nicht, dass der eine sich an Regeln und Gesetze hält und der andere nicht, sondern das Problem ist die Blickrichtung. Der eine blickt auf sich selbst und ist begeistert von sich Und das ist immer so, wenn wir auf uns selbst blicken und dann jemand anders finden, der die Leiter ein ganz kleines bisschen weiter unten steht, dann sind wir begeistert von uns. Umgekehrt geht's auch. Wir blicken auf uns selbst und gucken auf jemand, der wesentlich heiliger und besser ist und der dreimal die Woche fastet und der nicht nur den Zehnten gibt, sondern der den Zehnten gibt und dann noch Opfer, und dann werden wir verzagt. Aber es ist beides die falsche Blickrichtung. Die richtige Blickrichtung ist die auf das Kreuz, auf Jesus. Richtige Blickrichtung ist die, zu sehen, ich bin ein Sünder, aber ich weiß, wo die Hilfe herkommt. Also wenn wir auf uns selbst schauen, auf unsere Fähigkeit, auf unsere Leistung, darauf, wie toll wir die Gebote halten können, dann direkt um die Ecke ist das, ich kann dieses Gebot halten, warum kann der denn nicht? Der muss sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Dann sind wir Brüder im Geiste dieses Pharisäers. Das Gegenstück ist natürlich die Demut. Und wie gesagt, es ist völlig egal, ob du der erste Pharisäer bist, der sagt, ich habe meine Fastenwoche einmal im Monat, ich mache dies und jenes, oder ob du der zweite Pharisäer bist, der sagt, ich bin so befreit, ich bin so frei, ich bin so nicht mehr unter dem Gesetz, ich bin so toll, weil ich das alles hinter mir gelassen habe. Oh, wenn ich mich daran erinnere, als ich angefangen habe als Christ, 7 chapters a day keep the devil away. Ja? 7 Kapitel am Tag und der Teufel bleibt mir fern. Ich bin damit aufgewachsen. Es hat nicht funktioniert und jetzt bin ich so befreit. Es stimmt die Blickrichtung nicht. Auch dann hast du ein Gebetstreffen mit dir selbst. Gucken wir mal. Kennzeichen des echten Pharisäers. Das Herz des Pharisäers. Der Pharisäer ist selbstgerecht und schaut auf sich und seinen Verdienst. Das hatten wir jetzt hier festgestellt. Was ist das Herz des Jüngers Jesu? Was ist das Herz dessen, der begeistert ist von diesem Gott, der hinschaut und sagt, ich kann meinen Blick nicht von dir wenden, wie wir heute Morgen gesungen haben. Der sagt, ich singe dir ein Liebeslied. Du bist das, was mein Leben erfüllt. Du bist das, was mich freigesetzt hat. Du bist, was ich mir immer gewünscht habe und viel mehr. Der schaut auf das Kreuz. Der schaut und sieht, ja, ich bin erlöst worden. Und wenn er auf sich selber schaut, dann sieht er jemand, der gerecht ist, aber gleichzeitig jemand, der Sünder ist. Ja? Oder? Oder nicht? Oder sagt er, Sünde ist lange vergangen und jetzt ist alles gut? Paulus hat so angefangen, das ist ganz interessant, das zu sehen. In seinen ersten Briefen sagt er, ich bin genauso Apostel wie die anderen. Später sagt er dann, unter den Aposteln, von denen ich der Geringste bin. Und in einem seiner letzten Briefe, da schreibt er über die Sünder, von denen ich der Erste bin. Auf Englisch, I am the chief of sinners. Ich bin der führende Sünder. Ich bin derjenige, der das am wenigsten verdient hat, die Gnade. Aber die Gnade ist deswegen bei mir am größten. Und ich glaube, das ist eine tolle Perspektive. Wenn wir sehen, ja, das ist das, was ich im Natürlichen mitbringe. Das ist der alte Mensch, das ist das, was ich hatte. Und ohne Verdienst bin ich gerecht geworden, aus Gnade durch Jesus Christus. Ohne Verdienst bin ich gerecht geworden, aus Gnade durch Jesus Christus. Ich gebe euch eine Testfrage mit. Die Testfrage hier ist, geh zu dir nach Hause in dein stilles Kämmerlein und frage dich, wie gut bin ich wirklich? Ganz ehrlich, ja. Und dann nimmst du mal dieses Religiöse, ich weiß ja, ich darf da nicht stolz drauf sein. Ich bin stolz drauf, dass ich nicht stolz bin. Und legst das zur Seite und fragst dich, wie gut bin ich wirklich? Was kennzeichnet den echten Pharisäer auch noch? Ich meine, wir können auch Teile der Predigt hinterher schneiden und das Ganze verkaufen als Kurs zum Pharisäer in 4 Stufen. Was kennzeichnet den echten Pharisäer noch? Der echte Pharisäer in mir, der urteilt und man kann es ihm nicht recht machen. Die haben sich mal über Jesus beschwert und Jesus hat gesagt, wisst ihr, ist ein bisschen schwierig. Da kam Johannes der Täufer und er hat gefastet und gebetet und er hat gesagt, der hat einen Dämon. Und dann komme ich und ich feiere, ich habe eine gute Zeit und ich sage, das ist ein Fresser und Weinsäufer. Ja, was denn jetzt? Also, der echte Pharisäer, der urteilt nach Äußerlichkeiten und der verurteilt alles, was anders ist. Denn nur wie ich bin, kann es gut sein. Wo ich bin, ist vorne. Der Jünger Jesu, der ist nicht blind, der verschließt seine Augen nicht vor dem, was schief läuft, aber der hat Barmherzigkeit. Der hat nicht als höchstes Ziel zu urteilen und zu sagen, das hier ist jetzt aber nicht die Mitte des Weges, auf dem du dich befindest. Und ich sehe, dass es gefährlich ist, wenn du da an die Seite des Weges kommst. Sondern der ist zerbrochen darüber. Der sieht, wenn Menschen rausgehen aus dem, was Jesus für sie hat. Wenn Menschen den Blick zum Kreuz verlieren. Wenn Menschen die Liebe Gottes nicht mehr als Fundament in ihrem Leben haben. Und der Jünger Jesu, der geht zu seinem Herrn und fragt, was kann ich tun, um diese Menschen zurückzubringen? Wie kann ich den Menschen zurückhelfen? Wie kann ich dem Menschen auf den Weg helfen? Im Brief an die Thessaloniker, da schreibt Paulus, also das Wort Gottes sagt, wir ermahnen euch, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die, die einen schwachen Glauben haben, tragt die Schwachen und seid geduldig gegen jedermann. Also das ist so die Grundeinstellung des Jüngers Jesu. So, ist der Jünger Jesu härter mit sich selbst als mit anderen? Guckt er bei sich selbst kritischer hin als bei anderen? Gebt jetzt mal nicht auf alles eine Antwort, damit ihr auch mal ein paar Fragen mit nach Hause nehmt und die Chance habt, im Wort Gottes nachzuwühlen und nachzugrübeln und zu dieser Einstellung zu kommen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich zu fragen, welchen Maßstab lege ich bei mir an? Welchen Maßstab lege ich bei anderen an? Und wo schaue ich hin? Jedenfalls scheint der Jünger Jesu zuerst mal den Balken im eigenen Auge rauszuziehen und dann zerbrochen zu sein über den Splitter im Auge des Nächsten und zu schauen, dass er diesen Splitter rauskriegt. Wie geht's euch? Seid ihr noch da? Gut. Was macht der echte Pharisäer noch? Habt ihr ein paar Vorschläge? Was macht denn so ein Pharisäer? Was macht der kleine Pharisäer in euch, wenn ihr ihn lasst? Der möchte gerne gesehen werden. Auch das. Ja. Gibt viel mehr als die paar Kennzeichen, die ich mir rausgesucht habe. Der Pharisäer, der ist ganz unauffällig bei der Kollekte. Jetzt habe ich meine Börse nicht dabei. Der echte Pharisäer, der sucht erstmal, bis er den richtigen Schein findet und dann prüft er ihn nochmal und hält ihn gegen das Licht, denn er möchte ja nichts Falsches geben. Und nachdem alle gesehen haben, dass es ein echter und großer Schein ist, da kommt er dann in den Opferkorb. Und zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel, was macht der echte Pharisäer noch? Tut Gutes und redet darüber, genau. Ist aber auch schwierig, weil wie willst du jemand anders dazu anreizen, dir nachzufolgen und mitzumachen, wenn du nicht drüber redest? Wenn du sagst, ja, ich bin hier gegangen und habe die Armen versorgt, ich bin hier gegangen und habe gebetet, ohne darüber zu reden. Ist schwierig. Der prahlt darüber. Ja, doch. Ne? Wieso kennt ihr den alle so gut? Ne? Absolut. Der echte Pharisäer zeichnet sich aus durch so kleine Geschichten, die beginnen mit, als ich mit Wolfhard Magis. Und er lebt in uns. Und das ist ein Problem. Was macht der echte Pharisäer noch? Du arbeitest mehr als die anderen. Ja, du bist einfach ein Stück. Ja. Das geht genau in diese Richtung, die wir am Anfang hatten. Ich bin ein Stückchen besser. Ich weiß, ich bin nicht perfekt, aber ich bin ein Stückchen besser als die anderen. Ja. Noch Vorschläge. Ihr könnt mal, denkt mal an die biblischen Geschichten, ja, wo Jesus mit den Pharisäern zusammengekracht ist und, ja, bitte. Der könnte eigentlich ganz gut ohne Gott leben. Um nicht zu sagen, der kommt ihm manchmal störend in die Quere. Ja? Ja. Das hatten wir neulich, was der Pharisäer am Sabbat alles darf und was nicht. Das hat zu phänomenalen Erfindungen geführt. Beispielsweise der berührungssensitive Lichtschalter ist ein Erfinder, ist eine Erfindung der erzkonservativen Juden, die gesagt haben, ist es Arbeit? Es ist Arbeit. Ich habe es gedrückt, es ist Arbeit. Dann müssen wir was finden, was keine Arbeit ist. Dann haben sie den, das ist eine Erfindung von Juden, ja, die knallharten Sekten, die hatten sogar gesagt, und wenn du am Sabbat gehst und dein Geschäft verrichtest, dann ist es nicht gut, denn der Muskel, der Schließmuskel arbeitet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was mehr Arbeit ist, ja. Ist schon vorbei! Aber Aber du hast recht, der echte Pharisäer, der hat am Sabbat überhaupt nicht gearbeitet und hat das auch ausgenutzt. Aber ich möchte noch mal auf das zurückkommen, der echte Pharisäer braucht nicht unbedingt Gott. Und das ist ein ganz großes Problem bei uns. Wenn der Pharisäer in dir noch viel Raum hat, wer hat dann keinen Raum? Der Heilige Geist. Denn die zwei stehen in echtem Streit miteinander. Fleisch und Geist, wie das auch benannt ist, oder der alte Mensch und der neue Mensch, sind zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Ihr kennt diese russischen Puppen, die man auseinandernimmt und drin ist nochmal eine Puppe. Wenn die größte Puppe du bist und du machst sie auf und direkt unter der Oberfläche ist die zweite Puppe und das ist der Pharisäer in dir, dann hat sonst nichts Platz. Und wenn du diesen Pharisäer ans Kreuz bringst und zu Tode bringst und innen drin klappert noch so eine kleine Puppe rum, dann ist da viel, viel Platz für den Geist Gottes. Und das ist eins unserer Probleme. Wenn wir dem Pharisäer in uns, dem alten Menschen in uns, so viel Raum geben, wie wir das manchmal machen, dann hat der Geist Gottes wenig Raum. Und dann können die Dinge, die wir unter der Jünger Jesu beschrieben haben, die können nicht geschehen. Der echte Pharisäer, ein paar andere Sachen noch, der urteilt auch ganz gerne, ohne die Hintergründe zu kennen und ohne mit jemand gesprochen zu haben. Er redet erst über jemand und dann mit jemand. Es gab mal die Frage, da haben die Volksmengen sich gefragt, ist das vielleicht der Christus? Könnte das sein, dass das der Messias ist? Und dann haben die Pharisäer gesagt, das kann nicht sein, der kommt aus Galiläa. Schaut mal nach, kommt aus Galiläa ein Prophet? Und dann sagte Nikodemus, liebe Brüder, urteilt unser Gesetz über jemand, ohne ihn gehört zu haben? Und sie haben ihr Urteil nicht revidiert und haben gesagt, ja, eigentlich hat der Mann recht, wir sollten den vielleicht mal fragen. Sondern sie haben gesagt, bist du auch ein Galiläer? Bist du jetzt auch ein Jünger von ihm geworden? Das heißt, der echte Pharisäer, der hat sein Urteil und sagt, bring mich nicht mit Fakten durcheinander. Verwirre mich nicht damit mit Fakten. Der echte Jünger Jesu, der ist natürlich barmherzig und der hat Barmherzigkeit empfangen und der hat im Hinterkopf so ab und zu dieses Wort, das dann hochkommt, wenn jemand anders an dir sündigt, dann geh hin und klär das mit ihm und schau, dass es wieder in Ordnung kommt. Geldgierig ist der echte Pharisäer. Der Jünger Jesu schaut drauf, 10% darf ich geben, der Pharisäer da drauf, 90% darf ich behalten. Der echte Pharisäer möchte, dass andere so werden wie er. Jesus hat mal gesagt, ihr Pharisäer, ihr zieht durch Land und Meer. Das waren ja Leute, die aktiv waren, die wirklich, das war die Creme der Gemeinde, muss ich einfach nochmal betonen. Ne? Und ihr zieht umher und ihr sucht so lange, bis ihr einen gefunden habt, den ihr bekehren könnt als Judengenossen. Und dann macht ihr aus ihm, was? Ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm, wie ihr seid. Hallo? Jesus spricht zur Creme der damaligen Gemeinde. Ihr sucht, bis ihr einen bekehren könnt und dann macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm, wie ihr das seid. So, habe ich euch jetzt wieder eine ganze Menge Regeln an die Hand gegeben? Ist das Christentum ein System von Regeln, das dich verbessern will? Musst du dich jetzt verbessern? Musst du jetzt dich dazu bringen, den Pharisäer irgendwie klein zu halten? Was machen wir denn dann damit? Was muss dieser Pharisäer in dir? Muss er sich verbessern? Muss er sein Verhalten verändern? Er muss A, enttarnt werden und dann, wenn du ihn enttarnt hast, dann muss er sterben. Und dazu musst du bereit sein. Dazu muss ich bereit sein. Dazu müssen wir bereit sein, wenn wir diesen Pharisäer entdecken in uns, zu sagen, nicht, ich verhalte mich jetzt anders, ich verbessere mich, sondern der gehört ans Kreuz. Oder der ist schon am Kreuz. Der hat bei mir nichts mehr verloren. Es geht darum, diesen Pharisäer, diesen alten Menschen Gott auszuliefern und Raum zu machen für den Geist Gottes, wie ich vorher gesagt habe. Raum zu machen für den Geist Gottes, dass Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit, Kraft gewinnt. Ich lese zum Schluss noch aus dem Philipperbrief, das 3., 4., 5. und 6. Kapitel. Gut. Philipper ab Kapitel 3 ab Vers 1. Was immer auch geschehen wird, ihr lieben Freunde, freut euch am Herrn. Ich werde einfach nicht müde, euch das zu schreiben oder zu sagen in dem Fall, denn es wird euch stärken. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, die sich verhalten wie die bösartigen Hunde, wie solche, die andere verstümmeln, denn sie behaupten, ihr müsstet euch beschneiden lassen, also an bestimmte Gesetze und Regeln halten, um gerettet zu werden. Wir, die wir Gott durch den Geist anbeten, wir sind die, die wirklich beschnitten sind. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern wir sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf eigene Anstrengungen zu vertrauen, das gilt für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört. Ich wurde nach 8 Tagen beschnitten. Wenn es also jemals einen wahren Juden gab, dann bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehöre zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir niemals jemand auch nur ein bisschen nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus für mich getan hat. Ja, alles andere erscheint mir als absolut wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren. Ich betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst. Ich verlasse mich nicht mehr auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckt, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will gar nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, alle, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Ich hätte es auch kürzer ausdrücken können. In Galater 2, Vers 20 steht: Nun aber lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Lasst uns wieder noch mehr, nochmal neu auf ihn ausrichten. Beten wir noch einen Augenblick. Vater, danke dafür. Danke dafür, dass du in Christus alles gegeben hast, um uns frei zu machen. Herr, danke, dass dieser alte Mensch, dieser Pharisäer, der in uns hochkommt und der immer versucht, uns selbst groß zu machen, der unseren Blick auf uns selbst richtet und sagt, oh Gott, dass dieser alte Mensch an deinem Kreuz gestorben ist. Und dass wir uns nicht verbiegen müssen und nicht verändern müssen und nicht versuchen müssen, uns besser zu benehmen, sondern dass wir verwandelt werden in dein Angesicht durch das, was du geschenkt hast. Herr, ich bitte dich um eine neue Ausrichtung für uns alle auf das, was du geschenkt hast und auf deine wundervolle, herrliche, heilige Persönlichkeit. Und dass dadurch, wie Paulus schreibt, die Kraft, die die Auferstehung bewirkt hat, in uns mächtig wird und in uns und in unserer Umgebung wirkt. Amen.